Ja, schön, also im VW-Bus mit irgend nur. Für dich das.
Im Roten.
Im Roten auch noch. Du hast gerade gesagt, das erste Mal im Bus.
Ja,
vielleicht, aber wahrscheinlich nicht das letzte. Obwohl. Ich glaube, wenn man bekannter wird, sinkt die Wahrscheinlichkeit, im Bus Interviews machen zu müssen. Und bei dir sieht es ja gerade ein bisschen danach aus, oder? Also, du machst jetzt seit wann richtig auf der Bühne Musik?
Seit 2 Jahren mache ich das jetzt. Also, vor 2 Jahren. Im Mai 2017 kam die EP raus und seitdem mache ich das quasi.
Das heißt, diese Geschichte, diese tolle Story mit den Tokos auf Tour letztes Jahr, war dann so fast der Paukenschlag direkt zu Beginn schon. Das muss ja echt krasse Erfahrung gewesen sein, so von 0 auf fast 100.
Ja, mit Tokotronic war auf jeden Fall auch die längste Tour, die wir so am Stück gespielt haben. Es war sehr gut, weil es eine sehr gute Übung war. Davor hatten wir gar nicht so lange Touren gespielt, immer nur vereinzelte Konzerte so. Das mit Tokotronic war auf jeden Fall dann kurz danach eben, es war einfach sehr gut. Ich habe auch damals, als wir angefangen haben, vor 2 Jahren, war ich noch nicht so oft auf einer Bühne, einfach. Genau, deshalb war das eine ganz gute Übung, die letzten 2 Jahre.
Aber wie waren dann so die ersten Gehversuche? Hamburg, Kneipen oder?
Nee, tatsächlich, erstes Konzert war Hamburg Molotow mit der kompletten Band. Also ich habe davor einmal eine Soloshow gespielt als Support in Monarch, aber das erste offizielle Konzert mit der kompletten Band war Molotow beim Euphorie-Festival und danach einen Tag später in der Berghain-Kantine als Vorband von Trümmer. Und das waren so die ersten Konzerte und da war ich echt noch, schon nervös, aber auch einfach wusste ich noch nicht so ganz, wie so ein Soundcheck abläuft und wie so ein Konzertalltag eigentlich abläuft. Das musste ich eigentlich alles erst lernen dann, aber es ging sehr schnell.
Mhm. Ich meine, so ein Support zu sein, ist ja immer so teilweise undankbar, oder? Also gerade jetzt bei einer Band wie den Tokos, wo halt diese Uralt-Fans hinkommen, die 50-Jährigen, die es nicht aushalten, bis endlich die Band kommt, die auch eigentlich so gesättigt, musikgesättigt sind, dass sie jetzt gar nichts Neues mehr kennenlernen möchten. Hast du das auch gespürt oder würdest du sagen, es war trotzdem super, nur geil?
Sehr gemischt. Also es gibt natürlich Fans, die haben überhaupt gar keinen Bock, sich eine Supportband anzuschauen vom Konzert. Die sind halt nur wegen Tokotronic da, fair enough. Dafür haben sie auch bezahlt und dafür kommen sie auch. Und dann gibt es aber auch total viele offene Leute. Man muss dazu sagen, Tokotronic-Fans sind einfach so Musikliebhaber, so, die da total offen dafür waren. Und es kamen viele Leute, denen hat es super gut gefallen. Die haben auch Kassetten gekauft und kamen dann auch weiterhin zu unseren Konzerten und meinten so, hey, wir haben euch durch Tokotronic entdeckt und so weiter und so fort. Es war sehr unterschiedlich. Da waren auf jeden Fall Leute dabei, die hat es nicht interessiert. Und da gab es Leute, die hat es interessiert. Und so ist es eigentlich immer. Also auch auf Festivals. Außer bei den eigenen Headliner-Shows, dann kommen die Leute wegen dir. Mhm. Aber sonst gewöhnt man sich irgendwie daran, dass die Leute auch teilweise nicht wegen dir da sind. Ist auch in Ordnung.
Und wie ist es dann, wenn du wirklich als Headlinerin auf der Bühne bist? Also hat man da dann nochmal eine ganz andere Beziehung zu den Leuten, eben weil die nur wegen dir da sind? Und wie spiegelt sich das wieder? So?
Naja, man merkt es einfach, dass die Energie im Raum anders ist. Die Leute kennen einfach die Songs. Es wird mehr mitgesungen. Die Leute haben mehr Fragen oder haben mehr ein Bedürfnis, nach dem Konzert mit dir zu reden oder solche Sachen. Es ist auf jeden Fall spannender oder cooler, Headliner-Shows zu spielen, klar. Weil die Leute einfach wegen dir da sind, wegen der Musik. Und du nicht dastehst und du bist so, oh Gott, die Leute warten jetzt nur, bis die Hauptband kommt und ich muss jetzt einfach durchspielen. Also man kann es einfach mehr genießen. Aber es macht auch Spaß, irgendwie Support-Act zu sein, muss ich sagen, weil es wird so ein gewisser Druck, fällt ab, dieser Leistungsdruck. Also klar, natürlich muss man irgendwie eine Leistung abbringen, so wenn man ein Konzert spielt, aber
Ja, einerseits ist weniger Leistungsdruck, andererseits vor, 2.000-3.000 Leuten, die man sonst nicht hätte, kann es natürlich auch nochmal ein Druck sein, ne? Mhm.
So beides. Aber ich glaube, wahrscheinlich im Schnitt eher schön.
Ja.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, ich habe jetzt von dir noch gar nicht so viel anhören können, weil das neue Album ja noch nicht raus ist und im Netz gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, was ich so gefunden habe. Ich habe viel gelesen, so wie deine Musik beschrieben wird und noch ein paar Interviews und da geht es ja dann auch ganz viel so ums Erwachsenwerden. Ich meine, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wie alt du bist.
Aber 23.
Und du hast, mit 21 dann angefangen. Ja. Jetzt sind 2 Jahre vergangen, eben auch die große Tour. Würdest du sagen, jetzt in den 2 Jahren bist du wesentlich erwachsener oder reifer geworden durch diese Erfahrung?
Ja, ich glaube schon immer noch, dass ich dieses Anfang 20, was mache ich mit meinem Leben eigentlich, habe, wie alle anderen Anfang 20-Jährigen. Aber ich konnte, habe in den letzten 2 Jahren auf jeden Fall voll viel erlebt und konnte dadurch sehr wachsen und weiß auf jeden Fall mehr, was ich jetzt machen möchte, und bin nicht mehr komplett verunsichert, wie ich es halt mit 21 war. Ich glaube, es wird immer so ein bisschen angenehmer, aber es bleibt auch irgendwie immer alles gleich. Es ist sehr schwierig, das zu beantworten. Mhm. Ja. Aber auch jetzt auf der Platte ist es halt wieder dieses Coming-of-Age-Thema, wird einfach aufgegriffen. So, ich bin halt einfach 23 und mich beschäftigen halt gewisse Themen, die ich halt ansprechen werde. So. Ich habe immer das Gefühl, so Musiker, die so, ich sag jetzt mal, älter sind oder sagen wir mal 30 sind oder so, da handeln sich so die Texte, klar geht es immer und trotzdem über Liebe oder Freundschaft, aber mehr auch um so Wahrnehmung der Welt und Politik und so solche Sachen. Ich glaube, das kommt dann erst so ein bisschen später. Und Anfang 20 ist es so, oh, voll viel los und was mache ich eigentlich?
Ja, so. Ja. Wer bin ich? Wo geht's
ja,
hin?
Ja, genau, ja. Ja, und das sind natürlich die Themen, die ich dann auch anspreche. So. Und da will ich auch gar kein Geheimnis drum machen. So. Ja.
Ich hatte gelesen, dass du, wenn ich richtig liege, dass du mit 13 angefangen hast, Musikinstrument zu spielen.
Ja, und sogar früher, ja.
Früher schon? Das war Gitarre auch, oder?
Ja, ich habe mit 10 Jahren angefangen, Klavierunterricht zu haben. Ach, Klavier, und dann habe ich damit aufgehört mit 16. Und zu meinem 16. Geburtstag habe ich eine E-Gitarre bekommen. Und dann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Aber ich habe schon bereits so mit 11, 12 wirklich angefangen, Songs zu schreiben am Klavier. Also Klavierakkorde zu spielen und Texte zu schreiben. In meinem Zimmer, einfach so für mich. So Tagebuch. Also ich habe eigentlich irgendwie nie Tagebuch geschrieben wie andere, sondern halt immer einfach Songs geschrieben schon.
Wäre mal eine witzige Idee, daraus jetzt ein Album zu machen, oder? Aus den alten Kindertexten sozusagen. Also natürlich mit so einem gesunden Abstand.
Ja, ich will gar nicht wissen. Auch mein Wortschatz war natürlich mit 11, also ich habe schon immer auf Englisch geschrieben. Okay. Und mit 11 hat man einfach noch nicht so einen Wortschatz wie mit 23, glaube ich, auf Englisch. Oh Gott, ich will es gar nicht lesen. Ich glaube, da dreht sich alles in meinem Körper um, wenn ich meine Gedanken als Elfjährige lese. So ein bisschen peinlich immer sowas.
Ja, und du hast dich, also als du da angefangen hast, Musik zu machen, da hast du dich entschieden, so, ich werde jetzt Musikerin? Oder hast du dir, irgendwann wirst du ja vielleicht auch eine Phase gehabt haben, wo es nicht so gelaufen ist, hast du dir dann gedacht, Mist, habe ich dann Plan B? Oder war das ganz klar, ich meine, das sind jetzt auch schon fast 10 Jahre, hast du dann wirklich aktiv, wirklich... Ja. Immer, ey, ich werde Musikerin und...
Nee, es war eigentlich, glaube ich, immer so ein Traum, so wie jeder halt Sängerin oder Musikerin werden möchte, wenn man halt ein Kind ist, so. Und dann war ich aber schon irgendwie fest davon, ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass ich es irgendwie mehr will als andere aus meiner Klasse, die das auch wollten. Ich meinte es schon irgendwie immer sehr ernst damit. Und hab's immer ernst gemeint, und dann war es aber irgendwann was so im Hintergrund, weil ich das Gefühl hatte, ah nee, ich muss jetzt doch was studieren und ich muss einen Abschluss machen und ich muss erstmal meine Schule machen. Und dann habe ich angefangen zu studieren, und dann habe ich hier im Furtwangen im Schwarzwald studiert 1 Jahr lang. Und dann habe ich so gemerkt, oh nee, hier gefällt es mir irgendwie nicht so gut und irgendwie finde ich hier keine Leute. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen. Dann bin ich aber wirklich mit dem Gedanken nach Hamburg gezogen, dass ich da auch studiere, aber dass ich eigentlich da Musik machen möchte. Und dann aber auch ernsthaft. Und dann habe ich das einfach angefangen zu machen. Und dieses Zweifeln und zu wissen, ob ich es wirklich mache, das ist ja immer noch ein Thema. Es ist jetzt nicht so, dass ich nach 2 Jahren an einem Punkt bin mit 23, dass ich davon meine Miete zahlen kann oder so. Also die wenigsten von auch meinen befreundeten Bands können das einfach Vollzeit machen. Das ist einfach super schwierig, mit Musik genügend und also Geld zu verdienen, dass du davon leben kannst. Ich studiere immer noch nebenher, so, ich kriege Kindergeld und so ein Quatsch, und davon kann ich meine Miete zahlen und gehe ab und zu die Uni, und dieses, oh, wird's klappen, kann ich das wirklich machen, ist noch nicht erreicht bei mir. Also ich will es auf jeden Fall, und es wird sich einfach die nächsten Jahre herauskristallisieren, ob ich es irgendwie hinkriege. Aber dann gibt es natürlich auch einen Plan B, so, wenn es nicht klappt, dann muss ich halt irgendwas anderes machen. Ich finde, so dieses hoffnungslose 10 Jahre lang das Versuchen ist halt auch echt krass. So. Das machen einige, aber ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich wäre.
Ja, oder alternativ, du sagst, ich werde jetzt, oder ich bin einfach Musikerin. Ja. Und dann gibt es ja auch oftmals so Nebenprojekte.
Ja.
Solo hast du ja auch gesagt, oder? Hast du am Anfang so ein bisschen gemacht.
Ja.
Ja. Ja, auch noch eine Möglichkeit. Ja.
Aber ich habe immer das Gefühl, viele haben noch so andere Sachen am Laufen. Viele haben noch irgendwie... Die meisten machen irgendwie nochmal so Grafik oder Kunstzeug oder arbeiten in einer Bar oder studieren oder haben halt doch einen Vollzeitjob und tun am Wochenende so. So die wenigsten Leute wirklich können komplett Vollzeitmusiker sein und das für eine lange Zeit. So Leute wie jetzt so Tokotronic, die das jetzt schon seit 20 Jahren machen, davon gibt es ja in Deutschland gar nicht so viele Leute. Außer natürlich die Leute in den Charts, so die ganzen Popstars, so, was weiß ich, Herbert Grönemeyer oder Söhne Mannheims oder sowas. Aber das sind halt auch wirklich Leute, die nicht in dieser Nische sind. Also Rockmusik ist einfach nicht im Mainstream in Deutschland. So. Ich laufe einfach nicht, natürlich laufe ich im Radio, aber ich laufe auf alternativen Kanälen und nicht auf, keine Ahnung, was ist so ein Mainstream-Kanal.
Das möchtest du auch, oder? Oder bist du, oder sagst du, ich will mal einen Hit schreiben? So ein Mainstream-Hit und
ich glaube,
von dem dann leben.
Ja, ich glaube auch, wenn
man das kann, weiß ich,
ich glaube, egal was für einen Song ich schreiben würde in dem Stil, das ist halt trotzdem nicht Popmusik, wie sie Popmusik in den Mainstream-Charts ist. Wenn man das Radio aufmacht, das ist ja also deutsche Popmusik einfach.
Also, ja, das ist furchtbar. Aber
so Max Schlager, es ist Schlagermusik. Also, ja, ja. Es ist einfach nicht die Musik, die ich mache. Also deshalb wird es auch einfach nie im deutschen Top Ten landen.
Und ich glaube aber noch nicht mal, dass man dann ausgesorgt hat, wenn man einen Top Ten-Hit hat. So ist es ja auch nicht.
Glaube ich schon. Ich glaube, wenn du einmal einen Top Ten hattest, kriegst du so viel GEMA-Geld. Also wenn du einmal so... Ich glaube, wenn du einmal so...
Ich würde dir das doch empfehlen. Einmal und dann...
Ja, ich glaube, so Leute, die halt so Hits hatten, ich weiß nicht, so... Vielleicht sowas wie Polarkreis 18 oder so. Allein. Ich weiß jetzt nicht, ob die davon ewig leben können, aber ich glaube schon, dass wenn du einmal so einen richtigen Hit hattest, der überall lief, dass du da schon eine lange Zeit von irgendwie zehren kannst. So.
Also ich hatte mal gehört, dass der Italiener war, der ne in den 60ern der Marina geschrieben hat. Kennst du, oder? Marina.
Ja, ich glaube.
Vielleicht. Der hat nur diesen einen Hit geschrieben und ich hatte mal gehört, dass sogar noch seine Enkelkinder davon leben. Und das war wirklich der einzige, den er hatte.
Gut angelegt, weil viele verprassen es auch einfach.
Ja. Aber es war vielleicht auch noch eine andere Zeit.
Ja, ich glaube, echt, wenn du so einen Hit hast, wie zum Beispiel, ich glaube, Tokyo Hotel hätten nach Durch den Monsun nie wieder einen Song schreiben müssen und nie wieder tun müssen. Ich glaube, wenn du wirklich so einen Hit hast, und das ist ja kein Indie-Hit, das wirklich alle kennen, diesen Song, dann musst du, glaube ich, nicht mehr arbeiten.
Ja, okay, also das wäre dann der Plan C.
Ich glaube nicht, eigentlich, aber ja.
Genau, aber dann hat man ja auch noch so einen gewissen ästhetischen Anspruch. Und so
auf jeden Fall.
Ja, ein musikalisches Gewissen sozusagen, ja. Man verkauft ja nicht seine Seele dafür.
Ja.
Und darum geht es ja auch schlussendlich, also man macht es ja auch irgendwo für sich erstmal, die Musik. Aber ich finde, wenn man jetzt so Leute hat wie Tokotronic oder Max Rieger, ist es, glaube ich, also das kann ja nur helfen, so Leute im Rücken zu haben, um dann wirklich so eine normale, sage ich jetzt mal, Indie-Karriere zu starten, wo man dann vielleicht ab und zu mal seine Miete von zahlen kann oder ein paar Jahre. Also wie fühlt sich das für dich an? Also bist du da optimistisch?
Meinst du jetzt mit der Zukunft?
Ja.
Dass es klappen könnte?
Also ich versuche optimistisch zu sein. Also ich werde einfach so weitermachen und so wie immer mich reinhängen und so lang machen, wie das geht und so viel Energie reinstecken, wie ich habe. Und ich glaube schon, dass das irgendwann klappen wird. Also ich hoffe es sehr. Aber ich will mich auch nicht zu sehr darauf verlassen. Es ist schwierig, aber es ist auf jeden Fall gut, solche Leute halt im Umkreis zu haben, in meinem Freundeskreis, die eben auch diese Musik machen und die eben auch schon an diesem Punkt voraus sind. Und die sind sehr unterstützend und die sagen auch so, ja, am Anfang ist es super schwer, bleib geduldig, in so einem Jahr oder in 2 Jahren wird die Sache schon mal komplett anders aussehen. So. Ja. Ja.
Was ja auch helfen kann, bekannt zu werden oder hängen zu bleiben bei Leuten, ist sowas wie ein Image. Und das hast du ja jetzt auch gleich schon bekommen von Anfang an. Also dieses, ne, du weißt schon, ist lecker.
Du weißt schon. Voldemort, du weißt schon. Du wir weißt können nicht darüber reden, aber du weißt schon.
Ich meine, wer hat es denn erfunden? Was war denn da so der Ursprungsmythos?
Der Ursprungsmythos, ich wusste, bis es überhaupt ich sag mal in Anführungszeichen, mein Image war, überhaupt gar nicht, was überhaupt ein Slacker ist. Also ich kannte den Begriff nicht. Das war damals, ich glaube, der erste Artikel, der jemals über mich geschrieben worden ist, war im Musikexpress. Und da war die Überschrift irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was es ist, aber irgendwie irgendwo Deutschlands neue Slacker
Queen
oder Prinzessin oder irgendwie sowas. Da hat es angefangen, das war so, und daraufhin hat es sich dann immer wieder aufgebaut in irgendwelchen Artikeln oder Interviews und wurde ich so irgendwie in diese Kategorie reingeschoben, mit der ich aber absolut kein Problem habe.
Was ist es denn für dich? Ich meine, du kennst jetzt die Definition, aber kannst dich damit identifizieren?
Ich glaube, das ist dieses diese entspannte Zurückhaltung. Und ich glaube, die habe ich bei einigen Songs, aber bei einigen Songs habe ich sie auch überhaupt nicht. Mhm. Ich glaube, das ist einfach dieses gelassene in den Tag reinleben, mal gucken, was passiert, Pyjamas tragen. Aber auch diese Texte, die halt so sehr, sehr viel Text und sehr viel Gedanken sind, so Kurt Weill oder Pavement, also die Richtung. Ja, ich check schon, warum ich da rein gesteckt werde. Also es ist halt einfach nicht so, oh, gute Laune, Popsongs, sondern es ist auch einfach so sehr melancholisch. Mhm. Ja.
Ja. Ja, das Leckertum passt gut zum cool sein und damit hast du dich ja auch viel beschäftigt dann in letzter Zeit, weil in einem Song ging es darum. Ja. Und ich glaube, du hast einmal gesagt, cool sein ist für dich auch verwundbar zu sein. Und ja, also damit, das habe ich total gut verstanden. Weil cool, also es gibt so diese klassische Definition von cool, wie es alle so kennen, aber cool ist ja auch als weiterer Begriff eine Bewertung einfach, wenn man sagt, das ist eine coole Person. Und da steckt ja viel mehr dahinter, das ist ja auch was viel Tieferes. Und ist dieses Verwundbarsein, würdest du sagen, dass das auch eine Form von Erwachsensein ist?
Ja, oder das ist ein guter Weg, mit sich selber umzugehen. Also zum Beispiel gestern habe ich ein Konzert gespielt und dann bin ich auf die Bühne gegangen und war so, hey Leute, cool, dass ihr da seid. Ich sag's euch ganz offen, ich habe vor 15 Minuten geheult, aber ich freue mich jetzt trotzdem, ins Konzert zu spielen. Weil ich bin nicht so eine, die einfach komplett immer gute Laune hat in Interviews oder immer gute Laune hat auf der Bühne oder in meinen Songs. Das ist einfach nicht der Fall. So, ich bin einfach jemand, wo melancholisch ist. Ich bin jemand, wo sich mit seinen eigenen Gedanken auseinandersetzt und die sind halt einfach nicht alle Friede, Freude, Eierkuchen. Und das will ich auch gar nicht, dass es so ist, weil ich einfach daran glaube, dass wenn man sich nahbar macht und dass wenn man sich eben so frei macht und eben über intime Sachen oder Gedanken redet, die halt nicht so positiv sind, dass sich halt damit viel mehr Leute identifizieren können, weil viele sich einfach nicht trauen, diese negativen oder traurigen Gefühle auszusprechen. So Sachen wie wütend sein oder sich alleine fühlen, das ist ja einfach nicht so das Glamouröseste, worüber man singen oder schreiben kann, aber das ist einfach das, was einfach viele Leute empfinden, so. Glaube ich zumindest. Oder hatte ich immer den Eindruck, dass viele so waren, ey, ich konnte mich mit deinen Songs gut identifizieren, weil bla bla bla. Deshalb glaube ich schon, dass das cool ist, einfach ja, so nahbar zu sein. Andererseits bin ich auch manchmal sehr distanziert, das ist sehr ambivalent.
Ja, oder es wirkt distanziert.
Ja, so genau. Einfach nur. Also ich habe auf jeden Fall, mir wird oft zugeschrieben, dass ich einfach, entweder wird mir vorgeschrieben, dass ich sehr distanziert bin, sehr cool bin, dass Leute Angst vor mir haben, so, wenn sie mich gar nicht kennen. Oder es wird halt so gesagt, ah ja, nee, die ist total nett und voll melancholisch. So irgendwie so, gibt's nichts dazwischen. Das ist sehr komisch.
Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen was Sexistisches, oder? Also, dass von Frauen erwartet wird, sie müssen irgendwie lieb sein, nett, lächeln, ja, fröhlich. Ja. Und so Typen, keine Ahnung, also gerade Dirk von Luft, so Max Rieger,
ja,
die sind damit berühmt geworden oder man liebt sie dafür, dass sie auch so ein bisschen krantelig einfach sind.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall kriegt man, kriege ich auf jeden Fall mehr so Kommentare dafür, dass ich halt vielleicht mal distanziert oder so grantig bin auf der Bühne, dass es dann so ist, oh ja, so ein bisschen lächeln wäre auch nicht schlecht, du bist immer so schlecht gelaunt oder bei einem Song schreie ich so ganz viel rum und es wird halt einfach nicht so oft gesehen, dass eine Frau auf der Bühne schreit, das ist einfach für sehr viele sehr ungewohnt leider und dann ist es halt natürlich sexistisch, dass es bei mir rausgenommen wird, aber bei anderen total cool und normal ist, bei anderen meine ich Männers. Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ja, mich hast du total getroffen mit dem Titel Cool. Ich habe zuerst diesen Titel im Netz irgendwo gefunden und habe noch gar nichts über dich gewusst oder gehört.
Ja.
Und habe nur diesen Titel und das ist mir so reingegangen. Mich hat es auch an eine Zeit erinnert, Anfang 20. Und ich dachte mir, hey, das ist eigentlich mein Lied. Oh. Das ist mein Gefühl.
Yeah.
Ja, und dann auch noch der Text dazu. Yeah. Und das hat mir total gut gepasst. Also hat mir echt gut reingefahren.
Yeah.
Und habe ich ein bisschen recherchiert und deine Band auch gefunden. Yeah. Und genau, und da waren, habe ich mich dann gefragt, ob du eine All-Girl-Band hast.
Ja.
Aber es waren dann auch Jungs. Hast du schon mal so einen Gedanken gehabt, auch mal mit Mädels zu musizieren?
Ja, auf jeden Fall. ich glaube, von Anfang an war meine Traumband halt nicht zu 100% Männer, aber ich wollte auch jetzt nicht Leute nur in die Band reinholen, weil sie Frauen sind. Mir war es einfach wichtig, dass es Musiker sind, mit denen ich musikalisch funktioniere und Leute, mit denen ich privat mich gut klarkomme. Und so ist auch dann die Band entstanden.
Also du hast nie irgendwie mal eine Anzeige geschaltet?
Ja, ich habe zum Beispiel jetzt gerade... brauche ich eine Zweitbesetzung am Bass, weil unser Bassist nicht mehr so oft live spielen kann, und habe auch wirklich guck präferiert, nach Frauen zu suchen, und meine einzigsten Präferenzen waren so, du spielst Bass, du wohnst in Hamburg und du bist vielleicht kein Cis-Mann so. Und tatsächlich, es war so unfassbar krass, wie viele Leute sich per E-Mail gemeldet haben, aber wie wenige davon irgendwie dann Frauen waren. Und jetzt ist es halt wieder ein Typ. Aber es ist auch okay, und ich will ihn jetzt auch nicht deshalb anders behandeln. So. Aber es ist tatsächlich in einer Stadt wie Hamburg auch echt schwierig dann so. Ich weiß nicht. Aber ich will auch nicht die ganze Zeit so drauf rumreiten. Aber mir ist es natürlich bewusst. Und ich merke es natürlich auch. Aber jetzt zum Beispiel auch bei diesem Festival. Ich gucke das Line-Up an. Da draußen ist ein Plakat. Ich bin die einzige Frau. Und das andere sind alles Typen so. Und ich, natürlich merke ich das auf Tour. Ich bin mit 4 anderen, manchmal auch 5 anderen Typen unterwegs. Ich komme in einer Venue an. Manchmal sehe ich komplett, wenn ich bei einer Konzerthalle ankomme, trefft man ja erstmal 5 Leute. 3, die in der Venue arbeiten. Dann Techniker und was weiß ich. Manager, was weiß ich. Und manchmal wirklich vergehen Tage auf Tour oder Stunden auf Tour, wo ich wirklich nur Typen sehe, und mich graust es irgendwie total. Also ich fühle mich einfach nicht so verstanden, also ich fühle mich einfach nicht so wohl. Ja, und dann merke ich das halt auch im Festival-Line-Up. Und dann frage ich mich immer so, werde ich, also jetzt ist es nicht spezifisch dieses Festival, aber generell ist es halt so, naja, werde ich jetzt gebucht, weil die Veranstalter meine Musik gut finden, oder werde ich jetzt als Quote gebucht? Das macht mir auch total Angst, weil das ist eine Frage, mit der sich die Typenbands überhaupt nicht auseinandersetzen müssen. Wir wissen halt, dass sie gebucht werden, weil sie gut sind. Und ich bin halt so, ja, natürlich werde ich gebucht, weil ich gut bin, aber vielleicht werde ich auch gebucht, weil die geguckt haben, ah ja, wir haben keine Frau im Line-Up, jetzt lass mal gucken, wer gerade irgendwie angesagt ist. Und dann, ah ja, dann buchen wir jetzt halt noch irgendwo dazu. Das frage ich mich halt immer, und das macht mich ehrlich gesagt ziemlich fertig.
Du kannst ja mal nachfragen, oder?
Ja, und ich versuche es auch immer rauszupicken und auch zu sagen, so, manchmal sage ich auch auf der Bühne, hey, es wäre cool gewesen, wenn irgendwie mehr andere Leute im Line-Up wären, so.
Hast du es heute gemacht?
Nee,
es
habe ich
nicht gemacht. Beim Ahoi-Festival, wo wieder fast nur Typen dabei waren.
Aber ab und zu mache ich es, also, es ist echt krass, immer noch total das Problem, Festivals in Deutschland, die Line-Ups sind echt schlimm teilweise.
Ja. Es wird, glaube ich, besser. Ich drücke die Daumen.
Ich glaube, vor 20 Jahren war es noch schlimmer. Also ich glaube, es wird schon besser.
Es wird besser. Ich bin da optimistisch.
Ja.
Kannst du schon irgendwas über das neue Album verraten?
Ja.
Also ich habe jetzt keine konkrete Frage, aber vielleicht so zum Abschluss, was erwartet uns? Hat es nochmal, also ist schon gesagt, die Themen werden ähnlich, aber kannst du vielleicht ein bisschen konkreter werden?
Also das Album heißt Powernap.
Und schön.
Und ich mag total das Wortspiel zwischen den beiden. Also es war so sehr... Das Album war quasi schon so fertig geschrieben und es war so, oh Gott, ich habe noch keinen Titel, und alle waren so, ja, stress dich jetzt nicht, der Titel wird irgendwann wirklich spontan kommen. Der wird total spontan kommen, und irgendwann wirklich kam der, ich habe das Wort gelesen, ich war so, ah ja, das Album heißt so. Und dann ist es total eingeleuchtet, und ich mag dieses Wortspiel total mit Power und Nap, halt Nap für dieses ruhige, gelassene, für diese Erholung, aber auch vielleicht so ein bisschen für dieses Antikapitalistische, dass man halt nicht die ganze Zeit arbeiten und nicht die ganze Zeit leisten muss, und dieses Power halt einfach für die Stärke und für die Energie, und ich finde halt Powernap, das Wortspiel, einfach richtig geil. Das Album kommt im August raus, und es gibt auf jeden Fall Songs, die nochmal viel lauter sind, aber es gibt auch Songs, die halt nochmal ein Stück weit ruhiger sind, und das ist einfach sehr intim wieder, es ist einfach so tagebuchmäßig, was bei mir so letzten 2 Jahre privat abging, in 10 Songs verpackt auf 33 Minuten, und hoffentlich gefällt es irgendjemand. Ein Song ist jetzt schon rausgekommen, der heißt In My Head. Letzte Woche kam der raus mit einem Musikvideo, was wir in New York gedreht haben. Es war sehr schön. Da kamen jetzt auch schon richtig coole Sachen zurück, und es freut mich natürlich immer sehr.
Und wann gibt's die Tour dazu?
Die findet im Herbst statt, ja. Ich überlege gerade, ob wir auch in Freiburg spielen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber ich spiele eine ziemlich lange Albumtour. Ich freue mich aber sehr darauf. Und ich freue mich, die neuen Songs zu spielen. Wir haben jetzt das letzte Jahr eigentlich auch immer schon gespielt, die neuen Songs, aber es ist halt natürlich anders, weil die Leute kennen die Songs ja nicht. Mhm. Und bei der Albumtour kennen die Leute dann die Songs und darauf freue ich mich schon sehr.
Macht ihr dann eine Deutschland-Tour?
Deutschland-Tour, genau, mhm. Ja. Es sind jetzt auch noch ein paar andere Dates außerhalb von Deutschland dazugekommen.
Ja, aber zum Beispiel Slow Club wäre ja geeignet.
Ja.
Oder Swamp.
Ja.
Oder,
ja.
Da ja, so wird sich was finden. Ja, dann ich drücke die Daumen, dass du kommst und freue mich aufs Album und danke dir für das Gespräch.
Danke euch.
Dankeschön.